von Terror, Todesangst und Hass zu Vergebung, Frieden und Freiheit in Christus. Herzlich willkommen zu unserer Sendung Menschen im Fokus. Bei uns im Studio ist Daniel Moser. Daniel, danke, dass du gekommen bist. Du kommst aus Baden-Württemberg extra zu uns hierher und willst uns an deiner Lebensgeschichte teilhaben.
Ja, sehr gerne.
Wenn du so da sitzt, du strahlst Ruhe aus und Zuversicht. Und man kann sich gar nicht vorstellen, dass du in deinem Leben wirklich mal so weit warst, dem Ganzen ein Ende zu setzen. Mhm. Ja, wie kommt es dazu? Das war bestimmt keine Schnapsidee, sondern das hatte sicher eine Vorgeschichte. Wir wollen heute darüber sprechen. Wie alt warst du damals, als du so verzweifelt warst?
Als ich so verzweifelt war, das hat eigentlich schon in meiner Kindheit angefangen. Also, soweit ich mich zurückerinnern kann, ich denke mal mit 3, 4 Jahren, könnte ich schon sagen. Also ich hatte alles andere als eine schöne Kindheit. Ich hatte vielleicht eine liebende Mutter, aber keinen, ja, sag ich mal, einen Vater, den man sich wünschen würde, sag ich mal. Ich hatte eher das krasse Gegenteil als Vater.
Konnte er dich nicht lieben oder was war an deinem Vater so anders?
Also seine Art von Liebe, die sah so aus, er war ein sehr starker Alkoholiker. Und ja, viele Personen tun halt, wenn sie Alkohol trinken, sind vielleicht lustig drauf, die andere weinen, je nachdem, wie man halt so reagiert. Mein Vater war eher die Person, er wurde gewalttätig.
Oh, okay.
Also buchstäblich, sage ich mal. Nicht so, wie man es jetzt nur in Filmen sieht, sondern wirklich. Also für mich war mein Leben damals als kleines Kind ein Horror, sage ich mal. Während andere Kinder wirklich zu Hause Familien hatten, Spaß hatten, gespielt hatten, mit Eltern oder jetzt ohne, musste ich und auch, ich habe einen größeren Bruder, in unserem Zimmer sitzen und wirklich zittern, dass wir eigentlich noch leben können. Unter der Woche gingen wir zwar in die Schule,
ja.
Das war noch so eine Art Freiheit, in Anführungsstrichen, nenne ich es mal für mich, weil darüber könnte ich auch später noch ein bisschen mehr darüber sagen. Aber als dann das Wochenende kam, wo andere, ja, Freude hatten und sich ausruhen konnten, hatte ich Angst. Also ich hatte wirklich Angst.
So, hat dich dein Vater täglich angegriffen?
Ich sag mal, täglich jetzt mit Schlägen nicht, aber Schläge kamen auch des Öfteren vor. Das war, sag ich mal, meine Nahrung, die ich bekommen habe von ihm. Es gab viele Ereignisse, wie zum Beispiel, dass er mal ins Zimmer reinkam. Natürlich nicht normal, sondern die Tür wurde aufgeschlagen, so dass sie wirklich gegen die Wand geprallt ist. Und mit einem Messer in der Hand stand und zu mir, also meine Mutter saß noch bei mir auch dabei, und zu mir und meine Mutter gesagt hat, so jetzt töte ich euch. Ja. Also da war ich nicht wirklich 10, 11, 12 oder 15, da war ich wirklich noch ein kleines Kind. Da war ich 4, 5 Jahre, sage ich mal. Und mein Vater hat es gemacht, hat, wurde es gesagt. Das war kein Einzelfall, das kam öfters vor. Und ja, er hat nicht nur geredet und auch gehandelt. Er hat wirklich das Messer genommen, wo er in der Hand hatte. Es war, ich kann mich nur erinnern, so ein großes Küchenmesser, also ich denke mal Brotmesser, oder wie man das heute so sagt, und hat es nach uns geworfen. Und die Entfernung war eigentlich nicht wirklich weit. Sie war vielleicht von mir, vielleicht 2, 3 Meter weiter. Und das Messer verfehlte uns wirklich so haarscharf.
Ach, Wahnsinn.
Ich sag mal, wenn ich jetzt zurückschaue, viele sagen, ja, ist Zufall oder so, oder er war betrunken. Ich bin davon fest überzeugt, da war ein Engel.
Ja.
Der hat das Messer also abgeblockt, weil kein Mensch kann von so einer kurzen Entfernung wirklich verfehlen.
Also du hast richtig Todesangst haben müssen.
Oh ja.
In deiner Kindheit.
Also ich hatte auch öfters dann auch Albträume, was ja dann
ja.
Das Ergebnis eigentlich mehr oder weniger daraus ist. Immer wenn ich nach Hause kam, ich habe gezittert. Ich hatte wirkliche Angst. Also es war nicht gespielt oder wie man es immer so Filmen sieht, wo ja alles nachgespielt wird.
Ja.
Das war wirklich Realität. Das war mein Leben. Ich bin nach Hause gekommen, habe immer gehofft, okay, ist er da, ist er nicht da? Wenn er nicht da war, habe ich mich gut gefühlt.
Ja.
Aber sobald ich gehört habe, die Tür geht auf und er kommt rein, war es vorbei. Ich hatte Angst. Ich habe mein Bett wirklich, ich saß so da, ich habe gezittert. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Ich bin öfters zwar auch dann zu meiner Mutter gegangen.
Ja.
Sie konnte mich jetzt auch nicht so perfekt schützen. Also die Frauen sind ja meistens immer ein bisschen schwächer als das männliche Glied. Und ja, das war dann auch so ein paar Mal so schlimm, dass wir auch öfters geflohen sind von zu Hause. Wir sind auch mal dann zu meiner Oma, also von der Mutter, von meiner Mutter geflohen. Nachts dann heimlich durchs Fenster, mussten wir abhauen, weil er einfach, wir wussten nicht, was er als nächstes macht. Wir wussten nicht, okay, sticht er mal wirklich richtig zu oder schlägt er mal wirklich richtig zu. Wir wussten es nicht und haben gesagt, okay, wir müssen gehen. Und er hat uns oft wieder gefunden. Wir wissen nicht, woher. Also keiner von der Familie hat es ihm gesagt. Aber irgendwie wusste er genau, wo wir waren.
Und die Aggressionen, die gingen auch gegen deine Mutter und gegen deinen Bruder?
Auch, ja. Also meine Mutter, ja, litt auch darunter, unter diesen ganzen Sachen, was da passiert ist. Mein Bruder auch. Aber für mich einfach war es, ja, es war die Hölle auf Erden, sag ich mal. Also es war einmal, wenn ich noch ein Beispiel nennen darf, ja, so schlimm, dass er mal abends war es mal genau, wo er, da war ich meine Mutter zu Hause mit ihm und mein Bruder war gerade woanders bei Freunden. Und dann hat er wirklich zu meiner Mutter mir gesagt, so, jetzt töte ich euch, hat wieder einen Gegenstand geholt und wollte wirklich schon zuschlagen. Und in dem Augenblick rief mein Bruder an und hat was gebraucht und meine Mutter und ich haben es ihm gebracht. Mein Bruder hat dann gesehen, wie ich drauf war, also ich habe geweint ohne Ende, da war ich auch schon ein bisschen älter. Und er ist sofort nach Hause gegangen und hat das wollen regeln, aber ich hatte halt auch Angst um meinen Bruder. Also er war zwar schon älter, er wusste schon ein bisschen, wie was geht, aber man weiß ja nie, wie so ein Alkoholiker reagiert. Und dann habe ich wirklich als kleines Kind, da war ich glaube schon, ja, müsste ich 9 oder 10 gewesen sein, habe ich dann wirklich dann auch schon die Polizei gerufen. Und ja, die Person dann am Telefon hat gemeint, ja, ich soll mich erstmal beruhigen und alles wird gut, alles wird gut. Klar, in dem Moment, ich war einfach aufgeregt, ich habe auch Sachen gesagt, die jetzt heute nicht schön sind. Ich habe gesagt, komm, nehmen Sie die Pistole raus und erschießen Sie diesen Mann. Als kleines Kind, also das hat mir jetzt auch nicht meine Mutter beigebracht oder irgendjemand gesagt, ja komm, das sei gut oder so. Das habe ich einfach aus mir selbst gesagt, weil ich wusste nicht mehr weiter. Die Polizei kam dann auch nach einiger Zeit und die ging dann auch zu meinem Vater. Ich blieb draußen, also ich bin nicht reingegangen in die Wohnung. Und nach ungefähr, was war das, ja, ich sag mal halbe Stunde, ich war relativ lang, kurz, ich weiß nicht mehr wie lang, kam die Polizei raus und das Einzige, was er zu mir und meiner Mutter gesagt hat, war, ja, wenn mein Vater das nochmal macht, dann kommen wir wieder. Mhm. Und ja, ich möchte jetzt die Polizei nicht schlecht reden, ich weiß nicht, warum sie damals das so gesagt haben, ob das einfach Vorschriften waren, weiß ich nicht, aber ich habe mir schon ein bisschen mehr gewünscht.
Du hast praktisch keine Hilfe gefunden?
Nein, also ich habe keine Hilfe da gefunden. Das Einzige, was ich dann gemacht habe, war, ich habe dann bei Freunden geschlafen, weil ich wollte nicht mehr nach Hause. Und ja, dann Tag oder ein paar Tage später bin ich dann nach Hause gekommen, weil ich wissen wollte, wie es meiner Mutter geht.
Ja.
Ihr ging es soweit gut, wenn man das so nennen kann, sage ich mal. Und sie hat auch gesagt, okay, also an dem Abend war er friedlich. Mhm. Aber dann, wo ich dann wieder zu Hause war, ging das Ganze von vorne los.
Gab es irgendwo noch einen Zufluchtsort, irgendwas, wo du sagen konntest, da fühle ich mich sicher?
Ja, also für mich war es die Natur schon damals. Und zwar der Wald. Also ich liebe auch heute noch den Wald sehr. Also wenn ich irgendwo bin im Wald, ich fühle mich da einfach wirklich frei. Also ich, weil da einfach niemand ist damals. Ich konnte da hingehen, ich konnte meine Tränen freien Lauf lassen. Ich konnte wirklich einfach alles ablassen. Von Gott damals wusste ich noch nicht wirklich was. Ich kann den zwar jetzt sagen, von Kindergeschichten, von Mose, Abraham, also die normalen Standardsgeschichten nenne ich es mal. Für mich war einfach Gott irgendeine Person, wo halt im Himmel wohnt und der es anscheinend gut mit Menschen meint.
Sag mal, mit deinem Vater, gab es da auch normale Zeiten oder gab es nur diese Angst vor dem Vater?
Also wenn es normale Zeiten gab, ich kann mich nicht dran erinnern.
Boah, das klingt schrecklich.
Also ich könnte jetzt mit jedem Geburtstag durchgehen. Mein Vater war, soweit ich weiß, in keinem da. Und wenn, dann war es ein Geschenk, die harte Faust, nenne ich es mal.
Wo hast du die Kraft hergenommen, das alles zu ertragen?
Ja, ich denke mal, auch wenn ich Gott vielleicht nicht angenommen hatte damals, hat er mir doch irgendwie die Kraft geschenkt.
Ja.
Weil ich glaube einfach so, aus menschlicher Sicht, nein, also ich bin doch überzeugt davon, wäre es so weitergegangen, also ich gehe auch noch später ein bisschen tiefer drauf ein, wäre es so weitergegangen, auch mit meinem Vater, wir wären heute wahrscheinlich zu 100%, sag ich mal, nicht wahrscheinlich, sondern 100% nicht mehr am Leben oder in der Psychiatrie. Also davon bin ich fest überzeugt. Ja. Es gab so viele Momente, so viele Ereignisse, wo er wirklich da stand wie ein, ich vergleiche es immer so gern von Auszug aus Ägypten, wie ein Pharao, nenne ich es mal, der wirklich das Volk oder halt seine Familie ist in dem Fall, geknechtet hat. Also es gab so viele Momente einfach, wo ich keine schöne Erinnerung kenne und sehe auch. Es kamen Freunde vorbei, dann hat er einen wirklich auf heilig getan. Mhm. Und hat so getan, als wäre er der beste Familienvater. Und wenn wir es natürlich den Personen erzählt haben, haben sie gesagt, ja, das kann nicht sein, man guckt mal, wie lieb er zu euch ist. Ja. Im Vordergrund war er voll der Heilige, kaum waren sie weg, ja, kam dann dieser Pharao endlich mal wieder im Vorschein und hat es uns spüren lassen. Und ist ja klar.
Also deine Mutter, dein Bruder und du, ihr wart auf euch alleine gestellt mit dem ganzen Terror. Und wie lange ging dieser Terror dann?
Es ging dann circa bis ich 10, 11 Jahre alt wurde. Da hat dann meine Mutter angefangen, sich wirklich scheiden zu lassen. Es gab halt immer wieder auch Hindernisse, wo sie halt auch dann meinen Vater zurückgenommen hat, aus Liebe einfach, weil sie ihn doch noch geliebt hat. Viele Menschen meinen natürlich, ja, wie konntest du so dumm sein und ihn wieder zurücknehmen? Hast nicht gesehen, was er mit dir gemacht hat. Meine Mutter hatte auch damals schon, auch für, ja, ich nenne es mal für solche Menschen, ein großes Herz. Und sie hat ihn oft zurückgenommen und hat ihm oft vergeben. Aber dann kam echt mal der Zeitpunkt, wo sie gesagt hat, nee, jetzt geht's nicht mehr, jetzt ist einfach das Maß voll. Und da war ich ja circa 11 Jahre alt. Dann kam dann die Scheidung, hat meine Mutter durchgezogen. Klar, viele sagen jetzt aus biblischer Sicht oder aus Glaubensgründen, gut, nicht gut, aber wie auch gesagt, hätte meine Mutter das nicht getan, wir wären nicht mehr am Leben. Wir wären irgendwelche Geisteskranke, nenne ich es mal, wo in der Psychiatrie wären oder wo auch immer.
Ja.
Und sie hat halt den Schritt gemacht und hat sich wirklich scheiden lassen. Aber auch selbst der Schritt war nicht einfach, weil mein Vater ist ja auch damit beteiligt und hat es nicht einfach zugelassen. Und klar, er zog dann aus von der Wohnung. Ja, aber er stand trotzdem öfters vor der Tür. Und sogar, ja, manchmal sogar, ohne dass wir es ihm erlaubt haben, ging er sogar einfach ins Haus rein. Und das war halt schon heftig. Also, wir haben dann auch oft, damals dann Anwalt und so mal angerufen, aber, ja, es hat eine lange Zeit gedauert, bis er dann wirklich auch aufgehört hat. Und dann, ja, hatte ich noch, also musste ich indirekten Kontakt zu ihm haben, weil er es irgendwie gewünscht hat. Ich bin dann 1-2 Mal zu ihm gegangen. Klar, dann hat er mir das Blau vom Himmel versprochen. Er hat zu mir gesagt, er möchte mit mir nach Amerika gehen. Er möchte mir dort alles kaufen. Und ja, im Nachhinein dachte ich auch, klar, wenn ich da hingehe, komme ich nie wieder zurück wahrscheinlich. Und dann habe ich gesagt, nee, ich bleibe hier. Ich bleibe bei Mama, ich bleibe bei meiner Mutter. Und er hat auch gesagt, ja, er ändert sich und so. Aber ich habe ihm nicht mehr geglaubt.
Das war so ein Drama, was da auf, ab, was du da mitgemacht hast.
Genau.
Hast du ihn irgendwann vermisst?
Das kam dann sehr, sehr viel später, wo ich dann auch meinen Glauben zu Jesus kennengelernt habe. Aber gerade in der Zeit, nein. Also ich war glücklich, muss ich ehrlich sagen, dass er nicht da war. Ich bin nach Hause gegangen und ja, ich wusste, er ist nicht da. Mhm. Und es war einfach wirklich, ja, eine Art Freiheit, kann ich es mal nennen, wo ich gedacht habe, so, ja, das tut einfach gut zu wissen, er sitzt nicht da, hier ist nicht der Alkohol, hier sind nicht die Schläge, hier ist nicht das Messer, wo fliegt, hier ist gar nichts, hier ist nur meine Mutter, ich und mein Bruder. Und das war damals wirklich eine Art von Freiheit, sage ich mal, die ich dann vielleicht zu Hause hatte. Aber wiederum halt in der Schule, wo ich ja vorher kurz erwähnt habe, sie nicht hatte. Bei mir in der Schule war es halt so, wo ich noch 1., 2. Klasse ging, bis zur 5. oder sogar bis zur 8. hat sich's hingezogen, wurde ich auch ziemlich viel gehänselt, weil ich hatte als kleines Kind eine Operation am Kopf.
Ja.
Ich weiß nicht, ob man es gut sehen kann. Also ich kann es dir noch vielleicht zeigen.
Gar nichts.
Komplett habe ich eine Narbe auf dem Kopf.
Ja.
Wir sind die Fontanellen, das ist die Knochenkopfhaut, die sind mir zu früh zusammengewachsen und das hatte Auswirkungen auf meinen Kopf, Augen, Nase und Ohren. Also ich hatte schon 4, 5 Operationen als kleines Kind und Kinder sehen ja gern andere Kinder an und denken, na, sie sind anders und da muss man mit dem Finger drauf zeigen. Mhm. Da wurde ich halt auch viel gehänselt. Was halt auch heißt, dass ich dort nicht wirklich Freunde hatte. Und ja, somit war ich wirklich ein Einzelgänger. Und das hat sich dann halt hingezogen bis halt circa 9. Klasse, wo sich dann da wirklich, sich verändert hat. Jetzt nicht wirklich im Positiven, aber es hat sich eine Veränderung gegeben.
Also du hast eine Kindheit gehabt, wie man sie niemandem wünscht. Du hattest praktisch keinen Zufluchtsort, keine Hilfe. Und ja, jetzt war der Vater weg. Mhm. Aber ein Vater ist ja auch so eine Art Vorbild für jemanden. Oder als Mann muss man sich ja an irgendjemanden ausrichten. Jetzt warst du auf der Suche wahrscheinlich nach so einem neuen Vorbild.
Genau,
Ab der 9. Klasse, sagtest du, war so eine Wende. Was hat sich da getan?
In der 9. Klasse hat sich was ergeben. Und zwar, wie du auch gesagt hast, ich habe ein Vorbild gesucht, weil mein Vater war nicht mehr da. Ich wurde nur gehänselt, Freunde hatte ich nicht. Wo suche ich Halt? Jesus kannte ich nicht wirklich.
Ja.
Ja, Gott kannte ich nicht wirklich. Was machst du? Und das Einzige, was ich dann halt gemacht habe oder halt kennengelernt habe bis dahin, war halt in der 9. Klasse, hatten wir einen Geschichtsunterricht. Ich war nie wirklich gut in der Schule, den Geschichtsunterricht überhaupt nicht. Es war nie wirklich mein Fach. Und dann kam im Geschichtsunterricht ein Thema dran über den Zweiten Weltkrieg. Und wo halt auch, ja, eine bekannte Person, nenne ich es mal, Adolf Hitler, halt wirklich, ja, eine Rolle gespielt hat. Und die Person habe ich genau studiert. Die Person habe ich danach auch verehrt. Ich bin ihm nachgefolgt. Viele sagen immer, wie kannst du sowas tun? Er hat so viel Böses getan. Aber viele fragen nicht den Grund dahinter, warum man es tut. Was ist der Anlass? Warum tust du das? Und das finde ich heute auch ein bisschen traurig, dass man einfach Menschen verurteilt, was sie tun, ohne hinter zu fragen, warum sie es tun. Und so habe ich auch dann Hitler immer mehr kennengelernt, also halt Biografie, er ist ja tot, kennengelernt. Und ich wollte wirklich so sein wie er. Ich wurde auch wie er. Also ich habe mich so gekleidet, wie man sich da kleidet. Ich habe das angezogen, ich habe so geredet, ich habe diese Musik gehört. Ich habe dann auch wirklich diesen Hass auf andere Nationen bekommen, weil einfach mein Vater ein Amerikaner war. Und das hat sich dann auch auf andere Nationen übertragen, auch noch mit Hitler zusammen, hat sich perfekt kombiniert, sage ich mal. Mhm. Wo ich auch auf meiner Schule die Ausländer wirklich alle gehasst habe. Ich habe sie gehasst. Ich musste meine Wut oder ja, aus dieser Trauer, sage ich mal, entstand dann auch Zorn und dann kommt Wut und dann kommt alles in dir hoch. Und dann musstest du es auch ein bisschen rauslassen. Und meine Mitschüler, also viele Mitschüler haben es gespürt, auch mit Gegenständen und so, worüber ich heute überhaupt nicht, ja, mich darüber freue, dass ich das gemacht habe. Es tut mir auch wirklich leid für diese Menschen, dass ich das gemacht habe. Aber sie waren wirklich, ja, waren für mich Abschaum. Und ich habe wirklich Hitler verehrt. Ich wollte so sein wie er. Ich wollte auch das erreichen, was er erreicht hat. Und ich habe dann auch da mir geschworen, habe gesagt, ich werde meinem Vater, was er mir angetan hat, niemals vergeben. Und das, was er mir noch angetan hat, meiner Familie, dafür möchte ich Rache nehmen. Und das hat sich alles zusammen halt mit, ja, ich nenne es mal dem Dritten Reich, nenne ich es jetzt mal, zusammengespielt, dass ich wirklich gesagt habe, ich möchte diese Person töten. Und das mit 14, 15 Jahren. Und ja, das ist keine Kindheit, die ich nicht mal meinen Feinden wünschen würde. Also ich wüsste nicht, dass ich welche habe, aber nicht mal den Menschen, die mich verspotten oder was weiß ich was, das wünsche ich niemandem. Und da habe ich dann auch in der Schule, habe ich dann auch wirklich, ja, meine Gruppe aufgebaut. Ich wurde dann auch wirklich von vielen Mitschülern, ich hatte dann auch irgendwie, ja, ich nenne es mal das Talent kurz bekommen, dass ich auch sehr gut reden konnte auf einmal. Ich konnte Mitschüler so, ja, manipulieren, sage ich mal, dass sie mir auch gefolgt sind. Dass sie einfach auch diese andere Nation gehasst haben, aus irgendeinem Grund. Vorher waren sie beste Freunde und ich habe es geschafft, dass sie nachher wirklich Feinde wurden. Sie haben auf mein Befehl gehört und ich wurde dann wirklich in dieser Schule ihr Führer. Und es war nicht so, dass das einfach so eine kleine Gruppe heimlich war. Nein, wir waren bekannt, ich war bekannt. Die Lehrer wussten, wer ich war. Sie haben immer gesagt, das ist der Daniel, der wirklich still ist, der eigentlich nie einen Ton von sich wirklich gibt. Und jetzt auf einmal ist es so einer geworden. Es hat mir auch nichts ausgemacht, vor dem Lehrer zu stehen und die rechte Hand zu heben. Hat mir nichts ausgemacht damals. Ich habe auch auf meinem Mäppchen, auf was weiß ich, überall, habe ich immer das Kreuz von ihm hingemalt, habe mit Lehrern diskutiert, auch mit Geschichtslehrern. Und ich muss traurig sagen, sie hatten keine Argumente. Und das fand ich schon ein bisschen traurig, aber ja, so war ich damals drauf. Es hat, ich nenne es mal zum Glück, obwohl es auch schon ziemlich lange ist, nur ein Jahr gedauert.
Aber trotzdem in dem Jahr, ich meine, du hast dich verändert, du wurdest eigentlich deinem Vater sehr ähnlich.
Ja, das stimmt.
Diese Rücksichtslosigkeit, dieser Hass und jetzt durch diesen gemeinsames Feindbild hast du plötzlich Freunde gehabt.
Mhm.
Aber warst du in diesem Jahr happy? Hat dich das irgendwo zufrieden gemacht?
Nein. Also ich habe zwar eine Befriedigung, nenne ich es mal, für eine kurze Zeit gefunden, aber es hat mich nicht frei gemacht. Je mehr ich eigentlich andere gehasst habe, je mehr ich eigentlich auch meinen Frust freien Lauf durch auch Gewalt freien Lauf gelassen habe, habe ich immer mehr gemerkt, dass es mich mehr einengt, dass ich immer mehr ein Gefangener werde. Ich werde nicht frei. Das war wie eine Art Sucht von, ich nenne es mal Sucht, wo ich gebraucht habe, wo ich immer gesagt habe, ich brauche mehr davon, ich muss mehr davon, ich muss mehr davon. ja, es ging auch dann so weit, dass es auch Richtung Kriminalität schon ging, wo ich dann auch unterwegs dann mit diesen Leuten war und auch ja, Sachen demoliert habe, Sachen beschädigt habe und so weiter und so fort, wo ich Gott nicht dankbar dafür bin. Aber ich bin dankbar, dass er mich bewahrt hat.
Ja.
Und klar, viele fragen mich, warum hast du das getan? Ich habe einfach nach was gesucht. Ich habe was nach was gesucht, was ich damals nicht hatte und was ich aber heute habe, wo ich dankbar bin, dass ich es haben darf. Dass ich wirklich ja, einen Erlöser habe, der mich davon befreit hat, der mir wirkliche Freiheit geschenkt hat. Und das hatte ich damals nicht.
Und der Weg dahin war auch noch weit. Du sagtest, nach etwa ein Jahr dauerte das, dass Hitler dein Vorbild war, diese brutale Veränderung.
Mhm.
Was ist nach dem Jahr geschehen? Was hat dich da rausgekatapultiert?
Das ist ja sehr interessant. Und zwar war das ja circa nach einem Jahr. Da war auf unserer Schule immer wieder solche Veranstaltungen, wo man ja Partys hat und so weiter. Da bin ich immer hingegangen. Und da war halt so eine, ja, Musiksaal, wo halt, ja, wo sich unten auf der Fläche alle sich getroffen haben. Und wir saßen halt auch relativ nah an der Tanzfläche. Und ich, meine damaligen Jungs, wir saßen da, wir haben geredet. Und plötzlich zerrte mich ein Mädchen auf die Tanzfläche. Und ich habe mich natürlich sehr gut gefühlt, weil ich wusste, ich bin jemand. Dieses Mädchen weiß natürlich, ja, sie tanzt jetzt mit jemandem, der was ist. Doch als ich genau hingeschaut habe, habe ich gemerkt, es war nicht irgendein Mädchen, es war kein deutsches Mädchen. Es war eine Türkin. Und da dachte ich, okay, was machst du jetzt? Weil eigentlich war sie für dich Dreck. Sie war für dich nichts wert. Sie war wirklich das Allerletzte. Behandelst du sie jetzt auch so? Oder tanzt du mit ihr, weil du ein, ja, ich sag mal, Gentleman bist? Und aus irgendeinem Grund damals habe ich mit ihr getanzt. Ich wusste nicht warum, aber ich glaube, da hat irgendwie schon Gott zu mir leise gesprochen und gesagt, tanz mit ihr. Und ich habe wirklich mit ihr getanzt, aber auch mit ihr einen schönen Abend verbracht. Und auch eine schöne Zeit gehabt. Wir sind aber nie zusammengekommen oder so. Also ja, ich habe mich dann auch später in sie verliebt sogar. Und dann habe ich auch im Nachhinein drüber nachgedacht, über das, was ich eigentlich mache. Ist es denn überhaupt richtig, einfach andere Menschen zu hassen, weil sie irgendeine Nation angehören, weil sie, keine Ahnung, Deutscher, Türke, Amerikaner oder nennen, was du willst, nur weil er das ist, ob das du ihn deswegen hassen musst. Und ich kam zum Schluss, es ist eigentlich egal, wer du bist, von der Nationalität. An allererster Stelle bist du eigentlich ein Mensch. Und ich finde, das sollten wir auch so sehen. Ich finde es traurig, dass wir auch jetzt heutzutage immer sagen, ja, die Türken sind so, ja, die Deutschen sind, das sind die Nazis und das sind die, keine Ahnung, Terroristen, wo alle über einen Kamm geschert werden. Aber es, ja, finde ich eigentlich sehr traurig. Eigentlich sollte das nicht sein. Und so habe ich auch dann damals gesagt zu mir, nee, es sind Menschen. Es ist ein Mensch wie ich. Und es fiel mir wirklich schwer, auch wirklich von, ja, sag mal, von dem Idol, was ich damals hatte, loszulassen. Weil ich habe ja Halt gesucht.
Mhm.
Aber ich habe es dann wirklich getan. Ich habe die ganzen Sachen, die ich zu Hause hatte, die ganze Musik, wo man da hört, und auch Posters und so weiter und so fort, habe ich alles weggeworfen, habe ich zerrissen. Habe ich gesagt, damit möchte ich nichts mehr zu tun haben. Und es war aber noch weiter schwer für mich, weil ich hatte ja noch in der Schule noch meine, ja, Freunde, sage ich mal, ja, Freunde, wo ich auch gedacht habe, wie mache ich das? Ich habe es ihm dann auch später versucht zu erklären. Sie waren, ja klar, sie waren nicht glücklich, sie waren richtig enttäuscht. Es gab auch ein bisschen Drohungen und so weiter. Das hat mich auch immer so einen Film von damals immer erinnert, wo es dann damals gab, der hieß American History X. Muss jetzt auch keine Empfehlung sein, aber da ging es auch um so etwas Ähnliches, was ich erlebt habe, also jetzt von dieser Zeit halt, wo ich aber Gott dankbar bin, dass nichts passiert ist. Also ja, ich hatte wirklich einen Schutzengel, weil viele, ja, es hätte auch anders laufen können, sage ich mal.
Absolut, absolut. Ja. Du warst ziemlich konsequent mit deiner neuen Erkenntnis. Mhm. Aber jetzt hattest du ja das nächste Problem. Jetzt war das Ziel deines Hasses weg.
Mhm.
Jetzt war dein Idol weg. Was ist mit dir passiert? Wie hast du das aufgefangen? Denn jeder Mensch sehnt sich ja irgendwo nach einem Halt.
Mhm. Also es ging dann so weiter, dass ich dann ja wirklich auf der Suche dann auch war und mich dann auch gefragt habe, hey, wenn du so weitermachst, du kommst nicht weit, du entweder landest du im Gefängnis oder von mir oder ja stirbst du oder was auch immer, also auf jeden Fall der Weg, wenn du jetzt so läufst, der wird definitiv ins Verderben laufen. Und dann kam eine Erinnerung, oder was heißt Erinnerung, ein Gedanke in mir hoch, wo wirklich dann gesagt hat, ja, es gibt doch anscheinend einen Gott, einen Jesus, der es gut mit dir meint. Probier's mal mit ihm. Das habe ich so in meinem Hintergedanken gehabt. In erster Stelle habe ich es oft ignoriert, habe gesagt, nein, will ich nicht, wer ist das, interessiert mich nicht. Ich habe zwar respektiert, was er gemacht hat, war alles okay, aber ich wollte damit einfach nichts zu tun haben. Aber dann gab es halt immer wieder diese Abende, wo ich echt nicht mehr konnte. Ich war zwar frei von meinem Vater, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber ich hatte immer noch hier drin nicht diese Freiheit. Ich hatte immer noch dieses Gefängnis. Ich musste das rauslassen, immer wieder, und ich wusste nicht, was ich machen sollte.
War das so eine Art Kampf, der da zwischen dem Guten und dem Bösen in dir war? Denn genau. Du bist ja dann auch in den Alkohol reingerutscht.
Ja.
Das war ja auch in dieser Zeit, wo es mit dir eigentlich bergab ging.
Genau, also ich bin ja auch dann Alkohol und so reingerutscht, wo ich immer gesagt habe, ich werde nie wie mein Vater, aber es gibt ja das Sprichwort wie der Vater so der Sohn. Bin auch in Alkohol reingerutscht, habe mir da meinen Halt gesucht, habe auch Partys gefeiert und so weiter, habe auch irgendwo geguckt, dass ich Halt haben konnte. Hab dann auch eine Zeit lang habe ich dann auch angefangen, andere Musiken zu hören. Und ich konnte jetzt nicht sehr gut Englisch. Also damals gab es noch diese ganzen, ich weiß nicht, ob es heute noch gibt, Eminem, wie sie alle da hießen. Ja, aber ich war mehr so der deutschsprachige Mensch. Ich wollte wissen, was sie sagen, deswegen hör ich halt deutsche Musik an. Mhm. Ja, ein Junge, der keinen Vater hatte, der misshandelt wurde, sage ich mal, der keine Freunde hatte. Der hört jetzt nicht gleich irgendwelche Volksmusik oder Schlagermusik, der hört halt mehr das andere.
Du meinst so richtig Musik, die zur Sache geht.
Genau, also ich habe jetzt kein Heavy Metal oder sowas gehört, aber ich habe jetzt halt Deutschrap gehört. Und da gibt's halt auch diese Vorbilder, nenne ich es mal. Also wenn ich da ein paar Namen nenne, da wird jeder Jugendliche, wo auf der Straße ist, sag ich mal, sagen, ja klar, den kenne ich. Und bei mir war halt dann damals das Vorbild Bushido, wo ich dann, also es war auch so ein, oder ist noch so ein bekannter Deutschrapper, wo ich ihn auch so ein bisschen studiert habe, wo ich ihn angeschaut habe, habe gedacht, hey, mit dem hast du eigentlich auch Ähnlichkeiten. Er ist halber Ausländer, so wie du. Er ist auch mit einem, nicht gerade liebenden Vater aufgewachsen. Er mag Musik, so wie du jetzt auch. Er liebt seine Mutter sehr, so wie du auch. Und damals, als ich dann auch älter wurde, habe ich dann auch eine Ausbildung gemacht als Maler-Lackierer, wo er auch gemacht hat. Und das fand ich sehr interessant. Dachte ich echt so, wir zwei sind füreinander geschaffen, dachte ich damals. Und dann wollte ich auch so werden wie er. Hab dann eigentlich wieder dasselbe Thema, sag ich mal, wiederholt. Nur halt ohne diesen Ausländerhass. Hab dann auch diese Musik gehört, hab mich auch so gekleidet, wie man sich halt da kleidet. Und hab dann aber auch angefangen, selbst diese Musik auch zu machen. Also durch das ständige Hören, also seine ganzen Alben, die er hatte, die habe ich damals, zur damaligen Zeit, wo er da hatte, die konnte ich alle in- und auswendig. Also ich konnte auch auf der Bühne stehen und ihn nachmachen. Das war für mich kein Problem. Aber alles so, habe einfach gemerkt, das passt nicht, dann mach schon was Eigenes. Und dann habe ich selber auch Musik gemacht von der Zeit lang. Habe dann auch meine ganzen Tränen, sage ich mal, meinen ganzen Wut und Hass aufs Papier gebracht. Man sagt ja auch, das ist eine Art Therapie, wo ich einfach, am Anfang waren es keine schönen Wörter, wo da standen. Das waren wirkliche, Wörter, die man gar nicht sagen möchte, sage ich mal, aber die einfach raus mussten.
Aber es hat dir ja nicht geholfen. Es hat dich ja eigentlich noch mehr runtergezogen und dann standst du ja plötzlich vor diesem Entschluss, ich mag nicht mehr, oder? Es ist aufgegeben zu suchen und deinen Frieden zu finden.
Genau, also es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich davon komplett weggekommen bin. Und dann stand ich wirklich nochmal vor der Entscheidung, habe auch dann mit Gott nochmal versucht, habe gesagt, hey Mann, wenn es dich wirklich geben sollte, dann zeig dich mir. Weil ich möchte wirklich wissen, weil ich weiß, wenn ich so weitermache, mit dem ganzen Alkohol, mit den Feiern von mir aus noch, das war ein Nachtleben, ich bin nachts nach Hause gekommen, um 5, 6 und dann ging es gleich weiter nach ein paar Stunden, das war kein Leben für mich. Also jeder heute sagt, boah, das ist ein tolles Leben. Nein, das war es nicht, das war einfach ein Gefängnis, was mich kaputt gemacht hat, was mich gefangen gehalten hat. Aber dann habe ich wirklich zu Gott geredet und habe gesagt, hey, zeig dich mir, ich möchte jetzt wirklich wissen, ich möchte keine halben Sachen machen, zeig dich mir. Wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich, dass du dich mir zeigst. Und dem Abend, weiß ich noch, da flossen sehr viele Tränen. Ich habe mich eingesperrt in meinem Zimmer und ich wollte wirklich wissen, ob es Jesus gibt. Ich habe zu ihm gesagt, du, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Dann habe ich zu Jesus noch gesagt, habe gesagt, wenn es dich wirklich geben sollte, dann ja, stelle ich zwei Bedingungen. Erstens, wenn es dich wirklich gibt, oder beziehungsweise ich habe gesagt, ja, wenn es dich gibt, möchte ich dir gehorsam sein, ich möchte dir dienen, laut dem, was ich so von dir bis jetzt erstmal gehört habe. Aber wenn ich dir dienen möchte, musst du erstmal eins klar machen. Und zwar, du musst dafür sorgen, dass ich meinem Vater vergeben kann. Und da dachte ich, okay, das schafft er nicht. Das ist unmöglich, weil ich habe mir geschworen, ich werde ihm nicht vergeben. Ich werde Rache nehmen. Ich werde ihn sein Leben beenden. Aber ja, wie man so gern sagt, wer mit Gott kämpft, verliert immer. Ich habe dann auch verloren. Ich bin auch dankbar, dass ich verloren habe. Es hat viele Nächte gedauert, viele, ja, ich nenne es mal heute Gebete. Damals habe ich nicht wirklich Hände gefallen. Ich habe so mit ihm gesprochen. Es waren wirklich viele Gespräche mit Gott, wo ich immer alles rausgelassen habe, wo ich wirklich immer wieder auch geweint habe und gesagt habe, hey, helf mir, ich schaff's nicht. Und ich habe gemerkt, je mehr ich mit ihm gesprochen habe, desto freier wurde ich irgendwie. Das war bei der Musik nicht da. Selbst wo ich das auf Blatt Papier geschrieben habe, es war ein Stück, ja, Erholung, wie man es nennen möchte. Aber es war nicht wirklich diese Freiheit, wo ich dann mit Gott hatte. Und da habe ich gemerkt, okay, hier ist wirklich was anders. Hier muss was anders sein, weil das kann nicht sein. Und ich habe viel mit Gott geredet. Und ich habe gemerkt, immer mehr, es wurde immer besser. Auch hier drin habe ich gemerkt, es gab so eine Kette, oder ja, diese Kette, wo in mir war, hat angefangen, sich immer mehr zu lösen. Und da wusste ich, okay, das kann nicht normal sein.
Aber wie war das dann mit deinem Vater? Konntest du ihm vergeben?
Es hat eine Zeit gedauert, ja. Aber ich konnte ihn dann wirklich vergeben, ja. Allerdings nicht so, wie ich es mir gewünscht habe oder immer noch wünsche. Und zwar, also ich konnte ihm vergeben. Gott hat mir wirklich diese Vergebung geschenkt. Jesus hat sie mir gezeigt. Aber mein Wunsch war es eigentlich immer oder ist auch heute noch, dass ich meinem Vater persönlich vergeben kann. Und das konnte ich bis jetzt noch nicht. Das Problem ist, nach der Scheidung hat mein Vater noch eine Zeit lang in der Nähe gewohnt. Und dann auf einmal war er weg. Auch die Freunde, wo wir kannten, wussten nicht, wo er ist. Und man vermute, dass er vielleicht wieder zurück nach Amerika ist, weil er hat hier eigentlich gar nichts. Also seine komplette Familie seinerseits ist in Amerika. Das Einzige, was er hatte, waren wir. Sonst nichts. Und natürlich bin ich auf die Suche gegangen und habe ihn versucht zu suchen. Bin auch aufs Einwohnermeldeamt gegangen und habe gesagt, hey, ich habe hier alles Mögliche, was ihr braucht. Hier, helft mir, ihn zu suchen. Und sie haben gesagt, ja, das geht nicht so leicht, wie du es dir vorstellst. Denn man muss wissen, mein Vater war nicht einfach nur ein Mensch. Er war Amerikaner, was noch schwerer war. Er war noch US-Soldat, was richtig schwer war. Das Problem war nämlich da, so hat man es mir gesagt, die waren nicht sind nicht meldepflichtig. Und somit wissen sie nicht, wo er ist. Das Einzige, was ich machen kann, was möglich wäre in diese Kaserne zu gehen, wo er damals war. Und sie müssten eigentlich wissen, wo er ist, weil dort müsste er sich abmelden. So haben sie es mir gesagt. Die Kaserne gab's noch oder gibt's auch noch, wo ich auch Gott dankbar bin. Ich habe auch alles, mein ganzes Zeugs wieder zusammengepackt, die ganzen Schriften, Dokumente. Stand vor dem Tor und dachte ich, okay, jetzt betrete ich wirklich, ja, jetzt habe ich vielleicht eine kleine Hoffnung, ihn zu finden. Und dann hat der Torwächter gemeint, nein, ich komme hier nicht rein. Habe ihm zwar alles gezeigt, hier, da, ich bin der Sohn von dem und dem. Er hat gesagt, ja, es mag sein, er glaubt es auch, er sieht es auch. Aber er darf mich nicht reinlassen, weil ich nicht wirklich Amerikaner bin. Also ich habe deutsche Staatsbürgerschaft, nicht die amerikanische. Deswegen darf ich da nicht rein. Die einzige Möglichkeit wäre, ich würde von jemanden von drinnen kennen, der mich mit reinnimmt. Leider kenne ich da keinen. Und von daher blieb diese Tür, nenne ich es mal, noch ein bisschen.
Aber du hast nicht nur von Vergebung geredet, sondern du hast wirklich versucht, das in die Tat umzusetzen.
Genau, ja.
Das ist wirklich genau, also beachtenswert. Aber in dir ist dann auch etwas aufgebrochen und zerbrochen. Und da kam doch dann auch diese große Wende. Du hast gemerkt, da ist eine Lösung für mein Leben in Jesus. Und den Weg bist du dann auch konsequent weitergegangen, obwohl es nicht so schnell oder so einfach ging.
Ja, also so viel ich damals wusste, also was ich an Erkenntnis hatte, bin ich dann wirklich auch den Weg mit Jesus gegangen, weil er hat sein Versprechen eingehalten. Und ich bin eigentlich auch ein Mensch, dann halte ich auch mein Versprechen ein. Also ja, habe dann auch wirklich Jesus gesucht, habe dann auch angefangen, die Bibel zu lesen. Ja, damals wollte ich mich selbst, also wie sagt man da, Herausforderung. Und alle haben immer gesagt, ja, die Offenbarung, also das letzte Buch, das versteht eh kein Mensch. Das kann man nicht verstehen. Dann habe ich gesagt, okay, ich möchte die Offenbarung lesen.
Hast du dir viel vorgenommen?
Ja, also ich habe echt nur Bahnhof verstanden. Also habe nicht die Erkenntnis, die man heute hat. ich habe nichts verstanden, was das für Posaunen sind, was das für Gemeinden sind und da ist ein Drache und was weiß ich. Das war für mich alles nur chinesisch rückwärts, sage ich mal. Das Alte Testament war für mich auch noch okay. Also, aber ich wollte Jesus persönlich erstmal sagen, kennenlernen. Und da waren die vier Evangelien eigentlich am besten geeignet.
Genau.
Nach die Paulusbriefe, die waren ein bisschen schwerer. Aber die gerade Evangelien, die habe ich mir oft durchgelesen und da habe ich gemerkt eigentlich, wie Jesus wirklich ist. Also wie er Menschen befreit hat, auch Menschen, wo besessen waren, wo egal was, er hat wirklich Menschen verändert. Es war nicht nur einfach so eine Lippenbekenntnis, sage ich mal, sondern du hast die Veränderung gesehen und die wollte ich auch haben. Ich wollte wirklich, dass Jesus mich komplett verändert. Nicht einfach, dass ich jetzt sage, ja, jetzt bin ich Christ geworden, ich glaube an Jesus, sondern wirklich, dass ich, ja, so lebe, wie er es möchte, weil er mich liebt und ich ihn liebe. Und habe dann auch versucht, die Bibel weiterhin zu lesen. Habe dann, ja, wie war das genau, mit 19 Jahren circa, da habe ich dann meinen Autoführerschein gemacht und man muss es ja versichern lassen. Dann bin ich zum Versicherungsvertreter hingegangen und der war Christ. Und wir haben uns kennengelernt durch ja solche Kerzchen, nennen wir es mal, wo so Sprüche immer drauf sind. Die hat er auf seinem Pult gehabt und die habe ich mir natürlich durchgelesen. Die fand ich schön. Und er natürlich, ja, raffiniert gemacht, hat dann gleich gesagt, hey, hast du Interesse und so? Und habe ich ihm erzählt, dass ich schon ein bisschen Bibel lese. Und er hat gemeint, ja, er hat eine Gemeinde hier in der Nähe, hat auch einen Jugendkreis und du bist noch jung, ich könnte auch da vorbeigehen. Habe die Einladung sehr gerne angenommen. Ich habe auch ein bisschen dann auch da ein bisschen Kontakte gesucht, was vorher eigentlich eher ja nicht so der Fall war. Und ja, ich bin dann dorthin gegangen. Das war eine Sonntagsgemeinde. Bin dann dorthin gegangen. Und ja, habe eigentlich wirklich Jesus suchen wollen, auch in der Gemeinde. Und habe aber schnell gemerkt, dass es irgendwie so mit der Bibel nicht übereinstimmt, was sie leben. Also ich habe keinen Unterschied zwischen, sage ich mal, abgesehen, ja, nee, ich habe keinen Unterschied gesehen, abgesehen, dass sie halt an Jesus glauben, zwischen der Weltlichkeit, nenne ich es mal, und der Gemeinde dort. Also sie sind genauso auf Partys gegangen, sie haben genauso Alkohol getrunken, es kamen sogar auch viele Wörter vor, die nicht christlich sind, nenne ich es mal, wo ich auch gedacht habe, okay, irgendwie, das passt nicht so. Habe dann auch zu meinem damaligen Pastor gesagt, hey, ich weiß, was Jesus für mich getan hat, ich weiß, dass er für mich am Kreuz gestorben ist, ich weiß, der hat eine Menge getan, der hat viel bezahlt für mich, obwohl ich es nicht verdient habe. Und ich bin ein Mensch, wenn du mir was Gutes tust, zeige es aus Dankbarkeit. Nicht, weil ich es muss, aus Pflicht oder ja, irgendeiner Gesetzlichkeit, wie man es heute so nennt, sondern einfach, weil ich dankbar bin und es als ja, Gegenleistung oder Gegenliebe von mir aus zeigen möchte. Wie in der Ehe, meine Frau liebt mich, ich liebe sie, ich schenke ihr Blumen, sie freut sich, wunderbar. Also das ist auch nicht aus Pflicht, sondern einfach, weil man es macht. Und da habe ich zu ihm gesagt, hey, ich möchte wirklich Gott auch zeigen, Jesus zeigen, dass ich es ernst meine. Was kann ich tun? Und der Satz, den er wirklich zu mir gesagt hat, war, du brauchst nichts tun, lebe wie du willst, denn wir leben ja unter der Gnade. Und ja, im Nachhinein hat der Satz, dachte ich auch, okay, der gefällt mir gar nicht. Weil da frage ich mich persönlich jetzt auch, welche Gnade ist da gemeint? Die teuer erkaufte Gnade durch Jesus Blut? Ja. Oder die billige Gnade, dass ich machen kann, was ich will und ihn mit Füßen trete, frage ich mich. Und da dachte ich auch, okay, er ist Pastor, er hat, denke ich mal, die Bibel studiert, sonst wäre er kein Prediger, Pastor. Er muss es ja wissen.
Aber es hat nicht mit dem, was du in der Bibel gelesen hast, übereingestimmt. Das
genau,
hast du gespürt.
Exakt, genau. Also ich habe auch so gedacht, so wow, da in der Bibel sind, sage ich mal, ja, nenn mal das Wort, da sind die Heiligen drin, nenne ich es mal in Anführungsstrichen. Ja. Und das aber, was ich hier sehe, das ist mehr so ein Schauspiel. Also das sind nicht so die, da hat der Mensch schon verändert und hier sehe ich sie nicht so wirklich. Also mag sein, dass der eine gesagt hat, ja, er, keine Ahnung, er ist Gott dankbar dafür, dass er gebetet hat und hat in seiner Klausur eine Eins geschrieben. Das ist für mich keine Veränderung. Das ist für mich, ja, das ist okay, aber das ist für mich nicht ein Wandel. Und da habe ich wirklich auch zu ihm gesagt, nee, ich möchte so leben. Also was kann ich tun? Das war immer wieder dasselbe Satz. Und da dachte ich, okay, lebst halt so weiter, wie du denkst. Er hat es gesagt, er muss es wissen. Er ist eigentlich auch so eine Art Vorbild, nenne ich es mal. Das, was er der Gemeinde verkündet, er muss ja auch dafür gerade stehen. Ja, habe ich auch dann.
Aber es war schon Augenwischerei, ne? Du wusstest ja eigentlich, dass es nicht passt. Und du wolltest ja eigentlich nicht so sein mit deinem Papa, mit dem Alkohol und so weiter.
Ja.
Und also, jetzt sagt er, das ist okay.
Er hat gesagt, das ist okay. Also, ja. Ich habe dann auch weiterhin Alkohol getrunken, war zwar nicht mehr so aggressiv, war dann mehr so emotional halt, je nachdem traurig, lustig halt so mehr, wie man halt da so drauf ist. Und habe aber trotzdem gemerkt, es passt nicht. Habe dann, ja, mich dann auch angefangen, nebenher, sage ich mal, es hat dann auch noch Jahre gedauert, mich für Politik zu interessieren, weil ich habe dann damals auch zu mir gesagt, ich möchte nicht nur einer sein, der nur redet, ich möchte auch handeln. Also ich bin mehr der, wo gerne etwas tut, als nur zu reden. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, interessierst dich mal für Politik, da kannst du schon Menschen bewirken, dachte ich damals. Und habe dann so geschaut, so die ganzen Parteien, die es ja in Deutschland gibt, so, ja, so eine Liste halt. Die Großparteien wollte ich nicht, weil da konnte ich nichts machen. Die hatten ihre Plätze schon und war auch für meine Werte nicht wirklich so entsprechend. Dann habe ich eine Kleinpartei damals gefunden, wo ich dachte, okay, die könnte ich vielleicht nehmen, guck schon mal, wie sie ist. Bin eingetreten und das war dann auch die Zeit, wo dann dort damals noch Wahlkampf waren, und zwar, ja, die Bundestagswahlen waren das damals, wo ich dann auch mit einem, ja, einem damaligen sehr guten, oder was heißt heute noch, einen sehr guten Freund Wahlkampf gemacht habe. Und wir haben uns eigentlich ja von Anfang an sehr gut verstanden, und also politisch natürlich auch. Und dann habe ich aber gemerkt, er redet ziemlich viel vom Glauben. Und ich habe dann auch angefangen, vom Glauben zu reden. Er zitiert sehr gerne das Alte Testament. Ich kann das eigentlich gut, ich habe das Neue Testament zitiert. Und dann habe ich ihn mal eines Tages gefragt, habe gesagt, hey Mann, ich denke mal, du bist gläubig, weil du zitierst ziemlich viel. Ja, ich glaube, ich glaube an Gott. So, wow, Mann, bist du Christ? So, nein, nein, ich bin kein Christ. Ja, was bist du dann? Na, ja, ich bin Jude.
Das war dein ehemaliges Feindbild auch, oder?
Das war mein ehemaliges Feindbild. Und natürlich, so damalige Zeit dachte ich, Juden mit spitze Ohren und was weiß ich, irgendwelche Quadraten, Augen oder wie auch immer, was von der Märchen erzählt. Er sah aus wie ich, vielleicht ein bisschen kleiner, ein bisschen, ja, ja, ein bisschen mehr auf den Rippen, sag ich mal, als ich. Aber ansonsten war er voll nett und lustig drauf, und er war ein Mensch wie ich. Und dachte ich so, wow, ich habe noch nie einen echten Juden kennengelernt. Ja, dann haben wir uns eigentlich echt trotzdem gut unterhalten und habe eigentlich auch dann mehr Zeit mit ihm verbracht. Und dann kam halt auch mal die Zeit, wo er gesehen hat, dass ich den Glauben wirklich ernst nehme. Dann hat er zu mir gesagt, hey, ich sehe, du nimmst deinen Glauben ernst. Aber du machst einen Fehler. Du weißt schon, dass du den falschen Tag heiligst. Und dann dachte ich, okay, jetzt möchte er mich konventieren. Ich so, nee, nee, okay, jetzt reicht mal, stopp, stopp, stopp. Ich so, nee, nee, wieso? Den Sonntag. Ich so, nee, nee, der Sonntag ist nicht der echte Tag. Der Sabbat ist der richtige Tag. Ich so, was redest du da? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, guck mal in der Bibel nach. Und schau mal nach Sonntag und Sabbat erstmal. Habe ich gemacht, nachgeschaut, so, nur Sabbat, nicht mal Sonntag. Tag des Herrn, okay, kann jeder Tag von mir aus sein, wusste ich damals nicht. Dann habe ich gesagt, ja, vielleicht bedeutet das Sabbat einfach Sonntag. Ich habe vielleicht in deiner Sprache so Hebräisch oder was du da redest. Nee, nee. Dann hat er mir alles erzählt, wirklich ohne Witz, alles erzählt, wie die Veränderung vom Sabbat zum Sonntag war mit Konstantin und auch die frühe Christenheit und wie sie den Sabbat gehalten haben als Jude. Und hat zu mir gesagt, da, und deswegen halten die Sonntagschristen heute den Sonntag, weil es eigentlich auf der Autorität von der katholischen Kirche, beziehungsweise wenn man noch weiter zurückgeht, vom Heidentum halt das übernommen haben. Und der Sabbat ist der richtige Tag. Und da dachte ich auch, okay, ich konnte nichts dagegen sagen. Da dachte ich, okay, interessant, dann bin ich wohl ja heute der einzigste Christ, wo es den Sabbat hält oder was. Ich bin so der ja, letzte Überlebende, nenne ich es mal. Dann hat er gesagt, nee, nee, es gibt noch Christen, die halten den Sabbat auch. Aber ich so, ja, okay, die möchte ich kennenlernen, wie sind die so drauf? Ja, die sind hier, sogar hier in der Nähe gibt es eine Gemeinde. Das war dann meine erste Gemeinde in Leonberg, also Baden-Württemberg-Leonberg. Hier gibt es eine Gemeinde, aber die sind ein bisschen anders, als du es dir vorstellst. Ja, wie sind denn die? Dann sagt er, die essen zum Beispiel kein Schweinefleisch, die trinken kein Alkohol, viele sind Vegetarier, Veganer, sie nehmen die 10 Gebote ernst. Und ja, hat eine ganze Liste aufgelistet.
Das hat dich nicht abgeschreckt.
Im Gegenteil. Also ich war so ein Mensch, ich liebte Herausforderungen und liebe sie auch heute noch, wenn sie nach also im grünen Bereich sind, von Gottes Willen. Damals liebte ich Herausforderungen und habe gesagt, boah, okay, die muss ich kennenlernen. Die muss ich kennenlernen, wie die so drauf sind. Das sind bestimmt interessante Leute.
Das vermute ich.
Ja, bin dann auch, glaube ein paar Sabbate später dann in die Gemeinde gegangen mit einem anderen Kumpel, wo ich dann mitgenommen habe. Und ich muss ehrlich sagen, ich wurde dort so freundlich und wirklich mit Liebe empfangen, wo ich gedacht habe, so, wow, ist das schon der Himmel hier? Also ich habe mich echt die Frage gestellt, wer sind diese Leute? Ich wurde herzlich begrüßt, ich wurde sogar umarmt und man hat mich einen Platz hingewiesen, man hat mir ein Liederbuch gegeben. Ich saß da und dachte so, okay, wow. Und dann kam, also dann war es die erste Stunde, kam halt eine Schwester, also damals halt noch, also ja, ich sag halt mal Schwester jetzt, kam nach vorne und hatte die Bibel in der Hand. Und ich dachte nur so, die haben eine Bibel? War für mich damals völlig fremd. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass man die Bibel benutzt haben jemals, als ich noch, sag ich mal, Sonntagschrist war. Kannte ich nicht.
Vielleicht also im Gottesdienst gab es bisher keine Bibel für dich?
Wenn, dann wurde ganz, ganz wenig draus zitiert, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass überhaupt mal die Bibel, so wie ich sie heute kenne, benutzt wurde. Das nicht, nein. Und dann hat sie daraus gelesen und nicht nur aus dem Neuen, ich dachte ja, okay, vielleicht Neues Testament, Jesus. Nein, sie hat aus dem Alten Testament gelesen, aus den Propheten, dachte ich so, wow, was ist hier los? Hey, die benutzt die Bibel und ein Altes Testament. Und ich denke so, wow, interessant. Und dann hieß es nicht jetzt gleich hier singen und Predigt, sondern es war die erste Stunde, wusste ich jetzt nicht. Da hieß es, ja, wir haben eine Bibellektion. So, was ist das? Ja, eine Sabbatschulklasse, hier treffen sie verschiedene Gruppen. Hier haben wir ein Heftchen, hier hast eins, guck mal rein, quartalmäßig gibt's da Themen, da könnt ihr euch dazusetzen. Ich war sprachlos und ich hatte wirklich, die erste Stunde war für mich echt, natürlich die Predigt ist auch eine sehr schöne Stunde, aber was wir wirklich an der Sabbatlektion haben, wir haben uns hingesetzt, wir haben uns ausgetauscht, wir haben darüber geredet, wir haben das Wort Gottes sprechen lassen. Das war für mich so eine Fülle von Segen, wo ich dachte so, wow, also was die hier haben, das ist wirklich sehr interessant. Die zweite Stunde war dann damals ein bisschen anders. Die hat mein Kumpel und ich nicht mitgemacht, weil da ging es um das Abendmahl. Und wir kannten halt Abendmahl höchstens mit manchmal auch sogar echten Wein haben wir getrunken damals. Und halt das Brot halt haben wir gegessen. Aber als Adventisten haben wir ja noch die Fußwaschung noch dazu. Und die kam halt auch dran. Und wir dachten so, was ist das hier? Füße waschen war noch für uns ein bisschen merkwürdig. So, okay, nee, wir gehen lieber. Sind wir auch gegangen, aber als ich dann rausgegangen bin, habe ich, ja, ich kann wirklich sagen, ich habe Gottes Stimme gehört, wo gesagt hat, hey, bleib dran, komm zurück. Und es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich blieb dran, ich habe gedacht, diese Gemeinde, irgendwie, sie lässt mir keine Ruhe, ich muss da wieder hingehen.
Aber du bist sabbats in die Gemeinde gegangen und du bist dann sonntags in die andere Gemeinde
gegangen. Genau, ja, das war dann am Anfang noch so. Ich bin dann wirklich sabbats in die Adventgemeinde gegangen und sonntags dann noch in die, ja, Sonntagsgemeinde. Aber ich habe wirklich gemerkt, so diese Adventgemeinde, die hat irgendwas, was mir wirklich gefehlt hat. Die redet nicht nur irgendwas daher und tut's dann nicht, sondern die hat wirklich Werte, Prinzipien, nicht jetzt gegründet auf irgendwelche menschliche Philosophien oder was, sondern wirklich anhand von Wort Gottes, anhand der Bibel. Und das war für mich so faszinierend, wo ich gedacht habe, so wow, das was sie sagen, können sie begründen. Und da bin ich dann wirklich sabbats in die Adventgemeinde gegangen, dann öfters auch dann alleine. Und dann sonntags halt in die Sonntagsgemeinde. Und das hat sich aber nur eine kurze Zeit so ergeben, weil ich immer mehr gemerkt habe, die Sonntagsgemeinde passt nicht so richtig. Und die Sonntagsgemeinde, muss ich leider dazu sagen, hat mitbekommen, dass ich in die Adventgemeinde gehe. Und klar, sie haben gesagt, ja, die Adventisten sind eine Sekte, sind schlimmer als die Zeugen Jehovas, schlimmer als Scientology und ja, die haben da so eine falsche Prophetin, die Ellen White, und das ist alles Irrglaube und Freimaurer und Pipapo und guck mal ihren Grabstein an.
Dabei hattest du nur Gottes Wort verglichen mit dem, was da ausgelegt
worden ist. Genau, ja.
Aber jetzt kam ja eine neue Herausforderung. Jetzt kam ja da ein bisschen massive Kritik und du musstest dich hinsetzen, musstest prüfen, was da dahinter
steckt. Genau. Also ich habe es auch mal, also erst mal geguckt, Adventisten, was sind das wirklich? Klar, wenn du jetzt ins Internet gehst, du findest eine Palette von irgendwelchen Zeugs, wo einfach gegen die Adventgemeinde sprechen, das ist so. Aber die Frage ist, ist es wirklich wahr? Und ich glaube es nicht, weil ich kann genauso ins Internet gehen und gucken, ja, existierte Jesus überhaupt? Würde bestimmt auch irgendjemand sagen, nee, der existierte nie. Und ja gut, dann sind jetzt alle Christen auf dem falschen Weg oder was? Also ich wollte wirklich anhand vom Wort Gottes wissen, wer sind die? Ich habe nicht auf Menschen gehört, was leider viele heute immer noch tun, sondern ich wollte wirklich Gott reden lassen. Ich habe auch zu Gott gesagt, habe zu ihm gebetet, habe gesagt, Herr, wenn du wirklich möchtest, dass ich da in diese Adventgemeinde gehe, dann musst du mir das alles zeigen. Wenn du aber möchtest, dass ich in die Sonntagsgemeinde gehe, dann beende es mit den Adventisten. Dann gehe ich nie wieder hin. Mach einen Cut, mach irgendwas, dass sie böse auf mich sind, mach irgendwas, egal was. Aber Gott hat zu mir gesprochen, immer nur vertraue mir. Ich habe immer nur diese sanfte, leise Stimme gehört, vertraue mir. Bin dann weiterhin zur Adventgemeinde gegangen, habe dann auch viele, sag ich mal, sogenannte Widersprüche in der Bibel, wo es ja da anscheinend gibt, mit dem Prediger dort geredet, habe gesagt, da, guck mal da, hier steht das Kolosser mit dem, lasst euch kein schlechtes Gewissen machen mit Sabbaten und so weiter, und einer hält den Tag für höher und so, habe ihm alles gezeigt. Und was mich sehr beeindruckt hatte, war, er hat nicht gesagt, ja, wir Adventisten sagen oder ich sage dir, sondern er hat gesagt, hier steht die Bibel, lies selber. Und das fand ich wirklich, da habe ich gedacht, okay, wow. Weil die Sonntagsgemeinde hat immer nur gesagt, ja, wir machen das so, weil es so ist. Sie konnten nicht wirklich begründen, warum sie den Sonntag halten. Weil Jesus auferstanden ist. Wo steht es in der Bibel? Es steht nirgends drin, dass ich deswegen den Tag halten soll. Und wenn ich wirklich den Sonntag halten soll, finde ich es, wenn ich es mal kurz erwähnen darf, eine Frechheit von Gott, wenn uns den Sabbat am Anfang den Juden von mir aus gegeben hat, der gesegnet, geheiligt und wo Gott selbst geruht hatte, und jetzt bekommen wir einen Sonntag, wo weder was von den drei Dingen dabei ist, finde ich ein bisschen unverschämt von ihm, wenn wir was Schlechteres bekommen, sage ich mal. Also ja, genau. Wunderbar, Jesus ist auferstanden, schön, aber dann muss ich auch seinen Tod feiern, also auch den Freitag eigentlich. Da habe ich auch nichts davon, also kein Segen. Vom Sabbat habe ich eine Fülle von Segen, wenn ich die Bibel studiere. Und habe dann aber auch mit dem Prediger damals geredet und habe gesagt, hey, ich verstehe auch die Texte nicht. Er hat immer gezeigt, die Texte, wie sie sich gegenseitig ergänzen, wie wirklich das Wort Gottes gesprochen hat. Und da wusste ich, okay, das, was im Internet steht, was die Leute sagen, das stimmt einfach nicht. Mag sein, dass es in der Adventgemeinde ein paar gibt, die halt was anderes machen, aber die grundsätzliche Lehre von der Adventgemeinde ist wirklich biblisch fundiert.
Also du hast genau hingeguckt, du hast alles geprüft, die Bibel war deine Richtschnur. Du hast dann ja auch gelernt über die Prophetie, über die Offenbarung, über das Buch Daniel. Du hast plötzlich verstanden, was in der Bibel steht. Aber du hast schon angesprochen, nicht alle Adventisten leben das so aus. Es gibt, ja, alle Adventisten sind auch Sünder, so wie du und ich. Und mit der Zeit lernt man ja die Leute auch kennen. Man kriegt viel Liebe, man kriegt vielleicht auch manchmal einen Tritt. Du bist bei den Adventisten geblieben. Warum bist du bei den Adventisten geblieben?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich sag mal, da gibt es jetzt viele Gründe, die ich nennen kann, wie es eigentlich dazu überhaupt kam, dass ich geblieben bin. Es gab auch dann noch so ein Daniel-Seminar, wie du es auch gerade erwähnt hast, wo ich dann auch wirklich Daniel, den Propheten und so und die ganzen prophetischen Weissagungen ab 7, 8, 9 bis 11 und so weiter kennengelernt habe. Wo auch dann später die Offenbarung kam, wo ich dann gesagt habe, so, wow, also sowas, so eine Auslegung kannte ich noch nie. Und dann kamen auch wirklich so diese Merkmale der, sag ich mal, der Endzeitgemeinde, wo ich gesagt habe, okay, wer sind die? Und in dem Zwischenpunkt, gab es dann auch bei mir persönlich, kam auch dann jemand zu mir zu und hat gemeint, hey, wir sehen, du kommst hier schon eine Weile her, hast du dich schon mal taufen lassen? Da dachte ich, okay, was wollen die jetzt von mir? Ich dachte, ja klar, als Säugling, als kleines Kind, hier ein paar Tröpfchen und das war's. Also, nee. Und dann war es wieder interessant, sie haben wieder die Bibel gezeigt und haben wirklich die ganzen Stellen gezeigt, was eigentlich Taufe bedeutet, durch das Untertauchen, also im griechischen Baptizo, was ja Untertauchen, Eintauchen bedeutet, was ja auch dann eine Veränderung verursacht. Und da habe ich gesagt, okay, dann möchte ich den Weg auch gehen. Und dann haben wir viel gemeinsam auch die Bibel studiert. Wir haben viele Punkte durchgenommen, wie zum Beispiel den Sabbat, das Heiligtum, Prophetie, wer war Ellen White zum Beispiel. Und da wusste ich überall, es gibt nichts dagegen auszusetzen. Ich konnte nirgends sagen, ich habe auch, ja, provokant sage ich mal, damals habe ich wirklich gesucht irgendwie, ob die Adventgemeinde wirklich was Falsches lehrt. Ich konnte nichts finden. Egal, was ich gesucht habe, sie haben immer gezeigt, hier, was liest du? So wie es auch Jesus immer gesagt hat, hier, was steht geschrieben, was liest du? Und nie gesagt hat, das sind unsere Meinungen, das sind unsere Werte. Und dann habe ich mich eigentlich auf den Weg zur Taufe hinbegeben, was auch noch ein harter Kampf, sage ich mal, war, weil meine alte Gemeinde hat es mitbekommen und die waren gar nicht darüber begeistert. Aber Gott hat mich wirklich so geführt und ich habe auch hier den Kampf gespürt zwischen Gut und Böse, zwischen Satan und Christus. Wo Satan gesagt hat, ach, was brauchst du nicht? Leb, wie du willst. Sei dein eigener Herr. Du brauchst, Jesus ist doch gestorben, jetzt kannst du doch leben, wie du willst. Die 10 Gebote sind doch nutzlos. Aber Jesus hat gesagt, hey, wenn du mich liebst, dann hältst du meine Gebote.
Genau. Ja. Ich meine, du hast jetzt ja die Fakten, die Lehre, das hast du alles gründlich studiert. Ich möchte jetzt mal so einen Bogen spannen. Am Anfang so als Jugendlicher, als Kind, du hast so viel Hass, Unzufriedenheit, Unglück in dir gehabt. Jetzt hast du Jesus gefunden, du hast die Gemeinde gefunden. Was hat das in dir verändert?
Ich sag mal, ich wurde vom Saulus zum Paulus, nenne ich es mal.
Das hört sich gut an.
Ja, also ich weiß nicht, wie man was anderes sagen kann. Abgesehen, dass ich halt nicht gläubig war, also wie Saulus. Ja. Aber es hat wirklich eine 180-Grad-Wendung bei mir gemacht. Also nicht, dass ich jetzt sagen kann, boah, ich war so toll, ich habe das gemacht, ich habe gar nichts gemacht. Ich habe es einfach Jesus abgegeben und er hat es gemacht in mir. Wenn heute Personen zu mir kommen, deswegen weiß ich, dass ich mich dass Gott mich verändert hat, wenn die zu mir kommen und sagen, hey, ich kenne dich gar nicht mehr, wer bist du? Du trinkst keinen Alkohol mehr, du bist nicht aggressiv, bei dir strahlt Wärme aus, bei dir fühlt man sich geborgen und ich denke mir so, wow, also das bin ich, von wem du redest, das ist Jesus, das bin ich. Und da kann ich wirklich sagen, hat Jesus wirklich, er musste viel arbeiten, er musste viel Schrott erstmal beseitigen, damit er wirklich wirken kann, worüber ich auch dankbar bin. Aber wirklich, Jesus hat so eine Fülle von, auch von Frieden mir geschenkt, wo ich nirgendwo anders gefunden habe, in keinem anderen heiligen Buch oder irgendwelche Therapien oder Philosophien. Nee, also in Jesus allein habe ich wirklich die Wahrheit gefunden und den Frieden. Auch anhand von der Prophetie, was die Bibel uns berichtet und wie ich auch sehe, wie es eigentlich die Adventgemeinde nur, soweit ich es weiß, lehrt, wo ich es auch anhand von der Historie und der Geschichte sehen kann. Das kann nur wahr sein. Wenn wirklich anscheinend die Bibel erfunden werden sollte oder ein Märchenbuch ist. Wenn es ein Märchenbuch ist, frage ich mich, warum werden dann Leute verfolgt, wenn es ein Märchenbuch ist? Warum werden nicht die Menschen verfolgt, wo die Brüder Grimm oder so lesen? Und wenn es wirklich verfälscht worden ist, warum, oder ja, wenn es ein normales Buch ist, warum gibt es dann kein zweites davon? Warum gibt es dann kein zweites davon, wo wirklich so geschrieben ist wie das, wo so inspiriert ist wie diese Bibel? Ich habe noch keine Antwort darauf und noch keiner konnte mir eine Antwort darauf geben. Und darum muss es einfach die Wahrheit sein. Dafür bin ich wirklich auch Gott dankbar dafür. Und ja.
Ich kann sehen, dass du wirklich frei geworden bist. Ja. Daniel, ich danke dir, dass du deine Lebensgeschichte mit uns geteilt hast. Und es ist so schön zu hören, dass es für Gott keine hoffnungslosen Fälle gibt. Du hattest einen Vater, der dir nur Schlechtes beigebracht hat, was du auch ausgelebt hast. Und dann hast du einen anderen Vater gefunden, der dir den Frieden und die Zuversicht und die Hoffnung gegeben hat, die du heute lebst. Vielen Dank, Daniel. Das war eine tolle, inspirierende Geschichte. Und du bist jetzt verheiratet, du hast ein Kind, du schaust in der Zukunft entgegen ohne Angst. Und wer weiß, was noch auf dich zukommt, aber du weißt dich im Vater geborgen.
Ja.
Ja, liebe Zuschauer, da bewahrheitet sich wieder dieser Bibeltext in Johannes 8, Vers 32. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und das gilt für jeden von uns, egal wo wir stecken, Christus macht frei wie kein anderer. Danke fürs Zuschauen bei Menschen im Fokus.